Das Interview der Woche mit Oliver Neuroth und dem einen Teil der Parteispitze der Grünen, Ricarda Lang. Guten Tag, Frau Lang.
Hallo, guten Tag.
Frau Lang, wenn wir auf das politische Diskussionsthema der zu Ende gehenden Woche schauen, dann könnte man den Eindruck haben, wir befinden uns an einem Zeitpunkt vor 7 Jahren, vor 10 Jahren oder 25 Jahren. Deutschland diskutiert wieder oder immer noch über Migration. Etliche Städte und Gemeinden sehen sich aktuell einem großen Druck ausgesetzt. Sie wissen nicht, wo sie die vielen Menschen aus anderen Ländern, die zu uns kommen, unterbringen sollen. Was würden Sie kurz und prägnant einem Bürgermeister sagen, der auf Sie zukommt und meint, Frau Lang, ich weiß nicht mehr weiter, die Politik muss handeln?
Ich würde sagen, erstens danke für das, was Sie gerade leisten und vor allem das, was Sie auch im letzten Jahr geleistet haben bei der Aufnahme der Menschen aus der Ukraine. Zweitens, Sie haben recht, es braucht mehr Unterstützung für die Kommunen. Und drittens, dafür braucht es jetzt ganz konkrete Lösungen. Aus meiner Sicht die drei wichtigsten Dinge. Erstens, mehr finanzielle Unterstützung für Kommunen. Wir haben uns im Jahr auf 1 Milliarde geeinigt, die reicht aber hinten und vorne nicht. Es braucht dauerhafte Finanzzusagen des Bundes für die Kommunen. Zweitens, wir müssen schauen, dass die Infrastruktur vor Ort gestärkt wird. Denn es fehlt ja häufig nicht nur an Geld, es fehlt auch an Wohnungen, es fehlt an Kita-Plätzen. Das ist nichts, was sich von heute auf morgen lösen lässt, aber wir müssen zum Beispiel jetzt in den Wohnungsbau investieren. Wir brauchen Programme, mit denen wir Erzieherinnen anwerben, also diese Infrastruktur stärken und dabei übrigens auch Bürokratie abbauen. Denn da ächzen ja viele Kommunen, da ächzen viele Bürgermeister. Alles ist viel zu kompliziert mit viel zu viel Papierkram. Endlich, so wie es auch der Städtetag sagt, diese Bürokratie abbauen. Und drittens, wir sollten jetzt eine Integrationsoffensive starten, sodass die Menschen, die ankommen, auch in Arbeit kommen. Denn es ist ja eigentlich absurd. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel in diesem Land. Wenn wir den demografischen Wandel, den wir erleben, also wir werden als Deutschland älter, in dieser Zeit trotzdem unsere Sozialversicherungssysteme stabilisieren wollen, dann brauchen wir ungefähr 400.000 Menschen, die hierher kommen, um hier zu arbeiten. Und gleichzeitig machen wir es den Menschen, die schon hier sind und die arbeiten wollen und können, so verdammt schwer. Das kann ich ehrlich gesagt niemand rational erklären. Das heißt, wir sollten Arbeitsverbote aufheben. Wer hier ankommt, soll innerhalb von wenigen Monaten arbeiten können. Das entlastet die Kommunen, das hilft der Wirtschaft und es gibt den Menschen, die hier ankommen, mehr Möglichkeiten zur Integration.
Auf einer Ihrer Pressekonferenzen haben Sie kürzlich gesagt, wir erwarten, dass es hier von Nancy Faeser und Joachim Stamp endlich Fortschritte gibt, was das Thema Rückführungsabkommen angeht. Nun ist es ja Herr Stamp, der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen, der gerade eine Migrationspartnerschaft mit Georgien und Moldau ausgehandelt hat. Die Länder sollen zu sicheren Herkunftsstaaten werden, quasi die Basis dafür, um Migrationsabkommen zu starten. Diesen ersten Schritt wollte Herr Stamp schon vor dem Sommer besiegeln, aber das ist nach seinen Worten von den Grünen ausgebremst worden. Wie passt denn das zusammen, wenn Sie mehr Tempo bei solchen Abkommen fordern und gleichzeitig bremsen?
Wir haben uns ja im Koalitionsvertrag auf Migrations- und Rückführungsabkommen geeinigt, als Mittel, wo auf der einen Seite mehr Migration ermöglicht wird, zum Beispiel durch Visaerleichterungen, auch durch Partnerschaften bei der Ausbildung und auf der anderen Seite Rückführungen rechtsstaatlich erfolgen. In der Vergangenheit sind diese Abkommen immer wieder gescheitert, da eben nur auf Rückführung gesetzt wurde und der erste Teil komplett ausgeblieben ist. Das muss sich jetzt ändern. Das heißt, es braucht tatsächliche Abkommen auf Augenhöhe, wo auch die Interessen der Länder mitgedacht werden, wo natürlich Menschenrechte auch mitgedacht werden, dann können wir hier ein ganzes Stück vorankommen. Und zum Thema sichere Herkunftsländer, ich glaube, es ist sehr bekannt, dass wir dieses Prinzip als solches falsch finden, weil es aus innenpolitischen Erwägungen heraus außenpolitisch einem Staat ein bestimmtes Etikett aufdrückt, aber dass wir uns Georgien und Moldau mit Blick auf ihren Weg in die EU nochmal gesondert anschauen.
Nun sagt ja Joachim Stamp genau das, was Sie gerade ausgeführt haben, also ein Geben und Nehmen mit den Rückführungsabkommen, das macht er. Und er hat in einem Zeitungsinterview Ihnen gerade vorgeworfen, dass Sie unter, Zitat, akutem Realitätsverlust leiden, mit Blick darauf, dass er eben an diesen Abkommen sitzt und einfach etwas Zeit braucht. Wie reagieren Sie darauf?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Thema ist ein bisschen zu ernst für irgendwelche Vorwürfe, die man sich jetzt hier macht. Ich glaube, wir sollten da alles sachorientiert und lösungsorientiert dran arbeiten, wie man es hinbekommt, natürlich diese Abkommen abzuschließen, aber vor allem auch die drängendsten Probleme. Denn das ist ganz klar, meine Priorität liegt woanders. Die Priorität liegt bei der Finanzierung der Kommunen, liegt bei den Arbeitsverboten, liegt bei dem Bürokratieabbau, das möglichst schnell und gemeinsam hinzubekommen. Denn ich muss schon sagen, ich finde, dass sich diese Debatte gerade teilweise in eine komplett falsche Richtung entwickelt. Wir haben gesehen, sehen in Italien, wo Giorgia Meloni ja angetreten ist mit Abschottung und Abschreckung, dass das in der Realität überhaupt gar nicht funktioniert. Und jetzt diskutieren wir in Deutschland gerade über Obergrenzen, Markus Söder, wo niemand sagen kann, er auch nicht, wie das eigentlich in der Realität umgesetzt werden soll. Denn was soll das denn bedeuten? Am Ende sagen wir 200.000 und dann kommt die 200.001. Person und die ist vielleicht eine Frauenrechtsaktivistin, die in ihrem Land politisch verfolgt wird und dann sagen wir, nee, sorry, du bist zu spät gekommen, du kommst hier nicht mehr rein. Das ist doch ehrlich gesagt ein Witz. Das würde niemand ernsthaft in der Realität so vorschlagen. Das heißt, das funktioniert überhaupt gar nicht. Und ich finde, hier werden gerade teilweise menschenrechtliche Fragen, auch Mitmenschlichkeit und internationales Recht, sehr gerne auf dem Altar geopfert für den flottesten Wahlkampfspruch. So lösen wir aber kein einziges Problem in diesem Land. Wir brauchen endlich eine lösungsorientierte Debatte.
Könnte ich also zusammenfassen, Sie fordern einerseits mehr finanzielle Unterstützung des Bundes für die Städte und Gemeinden und andererseits mehr Rückführungsabkommen, die eben auch funktionieren. Also wenn ich überlege, die Grüne Jugend zum Beispiel, die sagt ja auch, wir brauchen mehr finanzielle Hilfe für die Städte und Gemeinden, aber die Rückführungsabkommen, das geht ja gar nicht, beziehungsweise überhaupt das Abschieben von Menschen. Diese Position, meine ich, hatten Sie ja auch eine Zeit lang vertreten. Passen sich da irgendwie die Grünen gerade so ein bisschen an?
Ich fordere, dass an dieser Stelle der Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Und wie gesagt, hier sprechen wir für Migrations- und Rückführungsabkommen, die auf Augenhöhe mit den Staaten erfolgen. Und es ist ja klar, wer Schutz braucht vor Krieg oder Verfolgung, der muss Schutz kriegen. Wer hier arbeiten möchte, für den muss das möglich gemacht werden. Wo beides nicht zutrifft, also wo jemand ausreisen muss, da muss das rechtsstaatlich erfolgen. Und für mich ist klar, nicht jede Rückführung ist menschenrechtswidrig, aber jede ist mit einer menschlichen Härte verbunden. Deshalb ist die Rechtsstaatlichkeit an dieser Stelle so wichtig. Aber Rechtsstaat heißt natürlich auch, dass es einen Unterschied macht, ob jemand das Recht auf Asyl hat oder nicht.
Wäre es nicht ein möglicher Kontrapunkt der Grünen gegen rechte Parteien zu sagen, auf diese ganze Abschiebungssache gucken wir nicht so sehr, sondern eher darauf, offen uns zu zeigen und Menschen Schutz zu geben, anstatt sie eben zurückzuführen?
Ich glaube, wir sollten diese Debatte gar nicht von den Rechten aus denken, denn das ist ja ein Fehler, wenn die einen das Gefühl haben, wir müssen jetzt, um die Rechten zu schwächen, plötzlich deren Forderungen übernehmen. Die anderen sagen, nein, nein, wir müssen, um die Rechten zu schwächen, das genaue Gegenteil davon sagen. Sondern ich glaube, dass das, was wir am besten tun können, um gerade Demokratie zu schützen, den Zusammenhalt zu stärken in dieser Zeit, ist doch, eigene Lösungen nach vorne zu stellen und vor allem Lösungen, die am Ende funktionieren. Und ich sag's nochmal, das ist aus meiner Sicht die finanzielle Unterstützung der Kommunen, das ist der Bürokratieabbau, das ist die Aufhebung von absurden Arbeitsverboten in Zeiten des Fachkräftemangels und das ist natürlich auch ein europäischer Verteilmechanismus. Denn daran hadert es ja gerade an vielen Stellen, dass einfach europäisch nicht genug verteilt wird. Das heißt, andere Länder ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, Italien, wenn es nicht registriert, aber auch andere Länder, die sich einfach vor dem Verteilschlüssel wegducken. Da müssen wir ansetzen, da braucht es mehr europäische Solidarität. Dann kann man am Ende auch sagen, wenn ich einen Bürgermeister treffen würde, wir können das hinbekommen, wir haben die Lösung in der Hand, wir müssen sie umsetzen. Das heißt aber auch, da will ich so ehrlich sein, dass wir investieren müssen.
Nur mehr Geld, es ist ja so, dass die Probleme nicht unbedingt mit Geld zu lösen sind, zumindest nicht schnell. Also sprich, mit Geld kann man sich ja nicht mehr Lehrer oder mehr Erzieherinnen einfach kaufen, die gibt es einfach nicht. Beziehungsweise, wir sehen am Wohnungsmarkt das Bauproblem, steigende Zinsen, steigende Baukosten, es gibt kaum Handwerker. Also glauben Sie wirklich, dass Geld reinschütten da was ändern kann an der Tatsache, dass uns Menschen fehlen, die das dann auch umsetzen?
Das ist natürlich keine alleinige Lösung. Aber wenn ich gerade mit den Kommunen spreche, dann sagen die schon, ja, wir brauchen mehr finanzielle Unterstützung und vor allem brauchen wir Planbarkeit. Das heißt, finanzielle Unterstützung, die nicht nur pflastermäßig von einer Ministerpräsidentenkonferenz zur nächsten beschlossen wird, sondern wirklich einen langfristigen Plan hat, wie Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten, bei vielen Fragen, aber auch finanziell, um diese Aufgabe zu stemmen. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, resiliente Systeme für die Zukunft aufzubauen. Denn es geht nicht nur darum, jetzt mal kurzfristig zu handeln, sondern damit wir auch in Zukunft in der Lage sind, auf gestiegene Zahlen zu reagieren. Dafür braucht es diesen Wohnraum, dafür braucht es eine gute Ausstattung der Kitas. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist mir komplett klar. Erzieherinnen kann man nicht backen, Wohnungen kann man zwar bauen, das geht aber auch nicht von einem Tag auf den anderen. Aber wir sollten doch auch in dieser Debatte, Sie haben vorher gesagt, man erinnert sich ein bisschen zurück von vor 7 Jahren, vielleicht auch von vor 20 Jahren. Wir sollten doch in dieser Debatte nicht immer nur kurzfristig schauen, sondern auch schauen, hier gucke ich übrigens auch auf Europa, wie wir nachhaltig Aufnahmemöglichkeiten und vor allem auch die Infrastrukturen in Städten aufbauen, damit wir auch in 5 Jahren noch reagieren können, 6 Jahren. Das geht Hand in Hand mit akuten Maßnahmen. Da will ich nicht falsch verstanden werden, das ist kein Ersatz für akute Maßnahmen, sondern das muss miteinander Hand in Hand gehen. Und wie gesagt, am stärksten würden die Kommunen doch profitieren, wenn die Leute einfach nach 3 Monaten zum Beispiel arbeiten dürften. Denn das erlebe ich auch, wenn ich mit den Bürgermeistern rede. Die erzählen mir, Frau Lang, uns fehlen die Kellner. Ich habe Restaurants, die nicht mehr wissen, ob sie aufmachen können. Wir fehlen die Leute, die in den Bäckereien arbeiten. Mir fehlen die Leute, die in Handwerksunternehmen arbeiten. Und gleichzeitig habe ich da Menschen sitzen und will die integrieren und darf es aber nicht. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Hier ist die Aufhebung der Arbeitsverbote wirklich das schnellstmögliche Mittel.
Wir haben gerade schon den möglichen Kontrapunkt der Grünen gegen rechte Parteien angesprochen, die Abgrenzung nach rechts. Das fällt ja gerade der Union etwas schwer. Auf regionaler Ebene steht die Brandmauer zur AfD nicht so fest, wie es sich CDU-Chef Friedrich Merz wünscht. Hat Merz da seinen Laden nicht im Griff? Wie sehen Sie das?
Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass die Union eine geeinte Position zum Umgang mit der AfD hat. Und das macht mir ehrlich gesagt massive Sorge. Und das, was wir in Thüringen erlebt haben, das war nicht einfach ein Ausrutscher, sondern das war ein bewusstes, sehendes Augens reingehen von der Union, ein Gesetz durchzubringen mit den Stimmen der AfD, wodurch diese staatliche Macht bekommen hat, also gesetzgeberische Macht, an einem Gesetz mitwirken konnte, mehr als es jemals zuvor der Fall war. Und das ist eine grundsätzliche Verschiebung. Und statt dass da von der Parteispitze der aus dem Stoppschild aufgestellt hat. Man sagt, nein, das ist nicht der Weg, wie wir als Konservative mit rechtsextremen Parteien umgehen. Fängt man jetzt an, drumherum zu lavieren, das irgendwie umzuerklären, nee, das ist ja keine Zusammenarbeit. Und dadurch entsteht ein Schlingerkurs, der unglaublich gefährlich ist, weil da ganz schnell vieles wegrutschen kann und natürlich im nächsten Jahr dann andere auch anfangen werden. Das haben wir jetzt schon gesehen mit dem Vorsitzenden der Grundwertekommission, mit Andreas Rödder, dass dann angefangen wird zu sagen, na ja, eine Tolerierung in der Regierung ist doch auch keine Zusammenarbeit. Das ist ja auch nur punktuell. Und das wird eigentlich hier gerade von Teilen der Union, von Teilen überhaupt nicht, von Teilen der Union wird das vorbereitet, dass es am Ende eine Regierung gibt, die toleriert werden kann. Und ich kenne es so viele konservative Stimmen, denen wird schlecht, wenn die es hören. Die stehen ganz klar zur Demokratie. Die stehen ganz klar dafür ein, dass Konservative niemals mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Die müssen jetzt aber auch Stellung beziehen und vor allem muss Friedrich Merz für Klarheit schaffen, denn sein Schlingerkurs ist ehrlich gesagt selbstzerstörerisch für jede stabile konservative Kraft, aber ist am Ende auch gefährlich für unsere Demokratie.
Was macht es mit Ihnen denn, Frau Lang, wenn Sie sehen, dass die AfD im ARD-Deutschland-Trend bei 22% steht?
Das macht mir als Demokratin große Sorge. Ich glaube, das macht jeder Demokratin und jedem Demokraten große Sorge. Ich erlebe es gerade auch in Gesprächen mit älteren Menschen. Ich möchte die Aussagen von Gerhard Baum erinnern, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das die größte Gefahr ist, die unsere Demokratie erlebt hat, also die rechtsextreme Bedrohung an dieser Stelle. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Moment, wo ich mich und unsere Politik hinterfragen muss, überlegen muss, was wir besser machen können. Ich habe gerade sehr stark die Union adressiert, aber ich glaube, man darf sich natürlich gerade als Teil einer Regierungskoalition niemals darauf ausruhen, den Finger auf andere zu zeigen, sondern müssen auch überlegen, was können wir besser machen. Und aus meiner Sicht sind da 2 Dinge sehr wichtig. Das eine ist, wir müssen mehr Sicherheit geben. Das heißt, dass wir sehr klar machen, wir streiten innerhalb von einer Koalition, das gehört dazu. Ich finde auch, der Streit ist in der Demokratie gar nichts Schlechtes, denn Menschen haben ja zu gutem Recht unterschiedliche Parteien gewählt. Aber am Ende stehen wir auch zu Kompromissen und geben den Menschen die Sicherheit, die sie brauchen. Und zweitens einen sehr starken Fokus auf soziale und wirtschaftliche Fragen zu legen. Ich bin keine Anhängerin von einem ganz platten, wer wenig Geld hat, der wählt die Rechten. Das wissen wir, dass es so nicht stimmt. Aber wir sehen doch, dass dort, wo es wirtschaftliche Unsicherheit gibt, wo es Unsicherheit über die eigene soziale Situation gibt, ein Nährboden entsteht, der für Angst genutzt werden kann und dann diese Angst in Hass umgewandelt werden kann. Gegen die da oben, gegen die da draußen, gegen das Fremde. Und diesen Nährboden müssen wir entziehen, indem wir jetzt ganz klar auf Gerechtigkeit setzen.
Gerechtigkeit, sagen Sie. Also da sollten die demokratischen Parteien im Prinzip sich das als Thema nehmen. Gibt es konkrete Schritte, wo Sie sagen, da könnten wir kontern, da könnten die demokratischen Parteien eben ein Ausrufezeichen setzen?
Ja, ich möchte vielleicht dazu auch einmal noch mal ganz kurz sagen, ich glaube, dabei geht es auch darum, die AfD noch stärker inhaltlich zu stellen. Wir können uns nicht mehr darauf ausruhen, einfach zu sagen, das sind Rechtsextreme, das sind Antidemokraten, sondern ich glaube, wir müssen ganz klar auch inhaltlich aufzeigen. Ich denke an eine Wahlkampfveranstaltung, die ich vor kurzem im hessischen Wahlkampf hatte. Das war in Bad Hersfeld, kleiner Ort. Ich kam dort an, am Anfang waren 20 Leute, die unglaublich wütend waren, die mir entgegengeschrien haben. Und ich bin hingegangen und habe das direkte Gespräch mit denen gesucht. Und am Ende waren da immer noch, lassen Sie es 5 sein, das waren einfach offene AfD-Anhänger, die weiter gewütet haben. Und es war aber auch ein Teil der Leute da, die haben angefangen, mit mir zu reden. Die haben angefangen zu erzählen, die einen, dass sie ihre Mutter gepflegt hat und derzeit in Hartz IV gerutscht ist, jetzt von ihrer Erwerbsminderungsrente nicht reden kann. Die andere erzählt, dass sie an der Tafel, wenn sie dort ankommt, es immer weniger Lebensmittel gibt, die dort zur Verfügung stehen und gleichzeitig auch durch die Inflation ihr Geld immer weniger wird. Und ich habe lange mit diesen Leuten geredet und ich glaube nicht, dass sie weggegangen sind und gesagt haben, ich wähle die Grünen. Aber ich hoffe, dass ich ihnen eins mitgeben konnte, und zwar zu sagen, man muss sich auch mal das Wahlprogramm und die Aussagen aus der AfD anschauen. Weg mit der Gewerbesteuer, das würde heißen, die Einnahmen der Kommunen, die Haupteinnahmequelle fällt weg. Keine Kita, kein Schwimmbad, kein Frauenhaus. Länger arbeiten, Renteneintrittsalter hoch. Gegen den Mindestlohn haben sie gestimmt, gegen das Bürgergeld haben sie gestimmt. Raus aus der EU, was ein wirtschaftlicher Kollaps für Deutschland wäre. All das sind Sachen, wo man sagen muss, die interessieren sich null für den kleinen Mann. Sie wollen eigentlich, dass es den Menschen schlecht geht, um dann Ängste schüren zu können. Das ist eine im Kern unsoziale Partei, die dieses Land destabilisieren will.
Die Grünen stehen im ARD-Deutschland-Trend aktuell bei 15%. Das ist etwas mehr als im Sommer. Da waren es mal 13, das 5-Jahrestief ihrer Partei. Aber so richtig zufrieden können sie mit 15% auch nicht sein. Wie konnte es zu dieser Talfahrt kommen?
Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, das macht mir unglaublich schlaflose Nächte, sondern ich glaube, wir haben gerade ein starkes Fundament, aber natürlich soll und wollen wir, dass das noch weiter hochgeht. Mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt nach hinten zu schauen, sondern eher nach vorne zu schauen und zu überlegen, wie bauen wir denn gerade noch mal mehr Vertrauen auf. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir sehen ja, dass alle Ampelparteien eher an Vertrauen verloren haben. Ich glaube, wenn wir ein Unternehmen werden, könnte man sagen, das operative Geschäft läuft gut, an der Kommunikation müssen wir noch arbeiten, und jetzt geht es darum, auch dauerhaft zu investieren, damit wir für die Zukunft die Weichen stellen. Denn wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass wir das Land gut durch eine Krise durchbekommen haben, aber wir haben auch noch einiges vor, und ich glaube, da geht es jetzt darum, ein bisschen weniger auf Twitter zu diskutieren und ein bisschen mehr die Einigung am Verhandlungstisch zu finden.
An der Kommunikation muss man arbeiten, sagen Sie. Ist das auch ein Blick auf das Heizungsgesetz und das Hin und Her?
Ich glaube, im Heizungsgesetz war eine Schwierigkeit, die wir hatten, dass die Belastung sehr früh klar war. Also, dass man wusste sozusagen, was passiert mit Gas- und Ölheizung, beziehungsweise wenn ich neu einbaue. Es war ja immer klar, so wie es jetzt auch im Gesetz steht, wer eine Öl- oder Gasheizung hat, der betreibt sie weiter. Wenn sie kaputt geht, wird sie repariert. Nur wer sowieso neu eine Heizung einbauen will, da setzen wir jetzt auf erneuerbare und vor allem auch bezahlbare Energien. Was uns dabei zu wenig gelungen ist, sind, glaube ich, zwei Dinge. Erstens, das von Anfang an als Verbraucherschutzthema zu verstehen. Denn es geht ja darum, dass die Öl- und Gaspreise mit der Zeit steigen werden, unter anderem auch durch Entwicklung auf der europäischen Ebene. Und dass wer sich heute noch eine neue Öl- und Gasheizung einbaut, in ein paar Jahren mit sehr, sehr hohen Preisen dasteht. Das heißt, es geht ganz konkret darum, Menschen vor einer Kostenfalle zu schützen, indem sie jetzt auf dauerhaft bezahlbare Wärme umschalten. Und wir natürlich auch dafür zu sorgen, dass sie damit in auch 10 Jahren noch ihre Wohnungen sicher heizen können.
Innerhalb der Ampelkoalition haben die Grünen ja einiges einstecken müssen in den vergangenen Monaten oder mittragen müssen, was sie nach strenger Parteilinie eigentlich nicht getan hätten. Ich sage nur 100 Milliarden für die Bundeswehr, Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, längere Laufzeit für Atomkraftwerke, die Flüssiggasterminals. Haben die Grünen innerhalb der Ampelregierung am meisten von ihrem Markenkern abgeben müssen?
Ich würde vielleicht die Frage mal umdrehen. Wie sehr würden Sie sich, oder ich würde auch sagen, wie sehr würden die Bürgerinnen und Bürger sich eine Partei wünschen, die in die Regierung kommt? Dann verändert sich durch den Angriffskrieg auf die Ukraine fundamental was auf unserem Planeten hier in Europa, und wir sagen, nö, wir wollen hier einfach reine Parteilehre umsetzen. Also wir hätten im letzten Jahr keine LNG-Terminals gebaut, wir hätten keine Waffen geliefert an die Ukraine, wir hätten nicht die Kohlekraftwerke etwas länger aus der Reserve rausgenommen, um den Winter die Energiesicherheit zu gewähren. Ich finde, das wäre zutiefst unverantwortlich. Denn in der Politik geht es immer zuerst ums Land und dann um die Partei und nicht andersherum. Das heißt, ich glaube, dass es eher den Menschen Vertrauen gibt, wenn man zeigt, ja, die haben klare Ziele und die haben wir als Grüne. An denen hat sich auch nichts geändert. Aber die sind auch bereit, pragmatisch zu reagieren, wenn sich in der Realität was verändert hat. Die machen Politik für die Realität, die da ist, und nicht die, die sie sich gewünscht haben. Und nach 2 Jahren kann ich klar sagen, das haben wir getan. Wir waren pragmatisch in der Krise. Wir haben aber auch viele unserer Ziele erreicht. Ich bin damals Teil dieser Regierungs- oder Parteivorsitzende geworden in dieser Regierungsfunktion auch mit zwei Zielen. Erstens, das Land gerechter zu machen und zweitens, den Wohlstand auf klimaneutrale Beine zu stellen. Jetzt haben wir den Mindestlohn erhöht. Wir bringen die Kindergrundsicherung auf den Weg. Wir haben die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut, als es noch vor ein paar Jahren vorstellbar gewesen wäre. Und wir haben in allen zentralen Sektoren, sei es bei der Wärme, sei es bei der Industrie, die Weichen gestellt dafür, dass wir hier Stück für Stück wegkommen von Klimazerstörung hin zu klimaneutralem Wohlstand. Also da muss man sich, kann man sich, glaube ich, sehen lassen mit dieser Bilanz.
Aber wenn ich an die letzten beiden Parteitage denke, vor knapp einem Jahr in Bonn, im Frühsommer der kleine Parteitag der Länderrat in Bad Vilbel in Hessen, da mussten Sie ganz schön argumentieren, damit die Partei noch hinter Ihrer Linie steht. In Bonn war es gerade die Atomkraft, die da hochkochte, das Thema, und wo immer wieder von Zumutungen die Rede war, die die Grünen wegen der aktuellen Krise, der aktuellen Lage schlucken müssten. Auch in Bad Vilbel, da ging es um den EU-Kompromiss bei der Migration und wieder die Zumutungen für die Grünen nach dem Motto, wir finden diese Politik zwar auch nicht gut, aber es geht gerade nicht anders. Frau Lang, wie lange können Sie denn die Stimmung in der Partei noch aufrechterhalten mit diesem Schlagwort Zumutungen? Das geht ja auch nicht immer, die Leute quasi bei Laune zu halten mit diesem Rezept.
Erstens wäre es doch absurd, wenn es anders wäre. Also wenn wir auf Parteitage gehen würden in einer Zeit, wo Regieren einfach unfassbar kompliziert ist. Es ist ja einfach, das muss, glaube ich, jeder anerkennen, verdammt schwierig, innerhalb von einem Jahr unabhängig zu werden von russischem Gas, gleichzeitig die Weichen für Klimaneutralität zu stellen, in der Inflation die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, gleichzeitig den Sozialstaat zukunftsfit zu machen. All das sind massive Herausforderungen. Und wenn wir in der Zeit als Grüne diskutieren würden, wäre es doch absurd. Ich bin eigentlich stolz drauf, dass wir eine lebendige Partei haben. Und gleichzeitig geht es mir nicht darum, die Leute bei Laune zu halten. Denn ich finde, das ist immer so ein bisschen die Vorstellung, als wäre ich als Parteivorsitzende Staubsaugervertreterin, die einfach den Leuten mal ein bisschen was verkaufen soll. Die Mitglieder in unserer Partei, die machen sich ja eigene Gedanken, die wollen Verantwortung. Die haben gesehen, in langen Jahren der Opposition, wie frustrierend es sein kann, zwar gute Ideen zu haben, die aber nicht umsetzen zu können. Und deshalb rede ich ernsthaft mit denen, wie man es unter Erwachsenen tut und kann klar sagen, warum ich zum Beispiel einen Kompromiss richtig finde, an welchen Stellen man es vielleicht auch mal nicht tut, warum wir bestimmte Schritte gehen. Und dann sagen die Mitglieder, ob sie da mitgehen oder nicht. Im Moment kann ich aber sagen, ich erlebe bei uns alles, aber keinen Regierungsfrust.
Für einige bei den Grünen dürfte es aber auch eine weitere Zumutung nun geben, was sie nämlich für die nächste Europawahl sich ins Programm geschrieben haben, nämlich, dass sich ihre Partei offen zeigt für die Speicherung von Kohlendioxid unter der Erde. Das sogenannte CCS-Verfahren, das zumindest lange Zeit ein No-Go war für die Grünen. Warum jetzt diese Umkehr?
Wir haben ja die Aussagen vom Weltklimarat, wo klar gesagt wird, wir sind zu spät dran, um noch auf neue Technologien verzichten zu können. Und sowas nehme ich natürlich sehr ernst. Hätten wir vielleicht vor 10 oder 20 Jahren begonnen, ernsthaft bei der Reduktion Fortschritte zu machen, würden wir heute gar nicht über diese Fragen reden. Aber auch hier wiederum, wir haben die Realität, die da ist. Und da müssen wir natürlich sehen, dass es bestimmte Sektoren gibt, oder vor allem nicht keine Sektoren, sondern sagen wir Industrien, wie zum Beispiel Zement, wo es unglaublich hart, in manchen Fällen sogar unmöglich ist, dauerhaft CO2 auf null runterzubringen. Und das heißt, für die Restemissionen, die dort übrig bleiben, brauchen wir Lösungen. Und bei diesen Lösungen kann CCS ein Teil davon sein. Und ich freue mich eigentlich darauf, das auf dem Parteitag auch zu diskutieren. Für mich ist klar, ich bin immer bereit, und ich glaube, da spreche ich für unsere Partei, neuen Technologien eine Chance zu geben. Ich bin nicht bereit, sie als Ausrede zu benutzen. Das heißt, wer jetzt so tut, als ob wir wegen CCS oder auch CCU keine Reduktion mehr brauchen, der lügt sich selbst in die Tasche, der lügt den Bürgerinnen und Bürgern in die Tasche. Wir müssen erstmal die CO2-Emissionen runterbringen im Verkehr, in der Industrie, und gleichzeitig müssen wir Technologien fördern, die uns helfen, dann auch zu speichern, da wo es eben anders nicht vermeidbar ist. Und ich finde, wir brauchen auch ein Ziel in Europa für Negativemissionen, also dass wir CO2 wieder aus der Luft rausnehmen und dauerhaft speichern. Unser bester Verbündeter ist dabei die Natur, also Moore und Wälder. Aber auch hier sind wir offen für neue Technologien. Am Ende ist aber klar, dieses Ziel der Negativemissionen sollte nicht angerechnet werden auf die Reduktion, sondern beides muss Hand in Hand gehen.
Wenn wir beim CCS-Thema kurz bleiben, Sie sagten gerade Zementproduktion unglaublich, ja, Kohlendioxid produzierend, und man hätte vielleicht schon früher anfangen müssen, über CCS nachzudenken. Warum haben denn die Grünen das so lange für gefährlich für die Umwelt gehalten und nicht früher reagiert?
Wir haben natürlich erstmal uns geschaut, wo es auch wissenschaftliche Studien dazu gibt, was die Auswirkungen sind. Da hat sich die Studienlage einfach auch nochmal verändert innerhalb der letzten Jahre. Und was ich gerade meinte mit, wir hätten früher handeln sollen, das war eher andersrum gemeint. Also wenn wir natürlich damals in den 90er Jahren, als es die ersten Informationen gab über die Klimakrise, über den menschengemachten Klimawandel und seine Auswirkungen, wenn man damals entschlossen gehandelt hätte, die CO2-Reduktion runtergebracht hätte, ausgestiegen wäre aus Fossilen, auf erneuerbare Energien gesetzt hätte, wenn man das in den letzten 16 Jahren hier in Deutschland getan hätte, dann wäre es heute viel, viel einfacher, das Klima zu schützen. Das heißt, manche schwierige Frage, die man sich stellen muss, auch zum Beispiel die Frage, wie wir mit Technologien wie CCS umgehen, muss man sich vor allem stellen, und das sagt ja auch der Weltklimarat, weil wir eigentlich zu spät dran sind, weil viel zu lange gewartet wurde.
Das Interview der Woche mit der Vorsitzenden der Grünen, mit Ricarda Lang. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.